Von der Soziolinguistik zum eigenen Business. Heute ist Sandra Jansen da und sie erzählt, wie ihr eigener Ausstieg sie auf ihre Business-Idee brachte, nämlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute auf ihrem Ausstieg aus der Wissenschaft rein in eine andere Karrierealternative zu begleiten. Herzlich willkommen. Herz-Hirn-Haltung, der Podcast für Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die mehr wollen als nur zu funktionieren. Ich bin Neurologin Anne Pretschinski. Das Leben in Krankenversorgung und Forschung kenne ich wie meine Westentasche. In diesem Podcast bekommst du kluge Gedanken, mit denen du zur Gestalterin deiner Arbeitswelt wirst. Du willst ehrliche Einblicke und echte Lösungen? Dann bleib dran.
Herzlich willkommen, Sandra Jansen. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast ein unglaublich spannendes Programm entwickelt. Du begleitest Menschen auf ihrem Weg aus der Wissenschaft heraus. Und da hast du selber die Erfahrung gemacht. Du warst lange an der Uni, hast dich als Soziolinguistin mit unfassbar komplexen Themen beschäftigt, weißt die genaue Definition, was dann ein Wort ist, warst an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland tätig, du bist promoviert, hast auf jeden Fall die Habilitation auch angefangen und dich dann an dieser Stelle aber auf die Suche begeben, was du denn alternativ mit diesem ganzen Wissen, was du angehäuft hast, auch anstellen kannst. Und diese Suche hat dich dann selber zu einem völlig neuen beruflichen Weg geführt. Und vielleicht kannst du uns dich und dein Angebot Leaving Academia kurz vorstellen, Sandra.
Ja, vielen Dank, Anne. Ja, du hast ja schon sehr viele Dinge beschrieben, was mich ausmacht, zumindest auf meinem beruflichen Weg. Ich habe 2020 während der Pandemie begonnen zu überlegen, dass die Wissenschaft vielleicht nicht mehr mein Weg ist nach 10 Jahren Post-PhD, also noch einer sehr langen Zeit an der Uni, hatte ich die Gedanken, entweder Professur oder was dann. Professur war für mich lange Zeit das, woraufhin ich hingearbeitet habe. Und irgendjemand hat mir dann die Frage gestellt, willst du das denn wirklich? Das hat sehr viel ausgelöst, nicht direkt, es hat sehr lange gedauert, aber irgendwann ist mir klar geworden, dass ich ja gar keine Professur haben möchte. Zum einen, weil der Weg dahin unsicher ist und auch mit sehr vielen Einschnitten verbunden ist, wenn nicht sofort eine Professur kommt. Also die Bewerbungsphasen, die über Jahre gehen, die Vertretungsprofessuren, die man über diese Jahre dann macht und quer durch Deutschland fährt. Und habe dann überlegt, was kann ich denn machen? Habe angefangen, Stellenanzeigen zu lesen und war extrem frustriert, weil niemand eine Soziolinguistin haben wollte, die Vokale messen kann. Wusste aber auch nicht, was ich kann und wusste auch nicht, wie ich da hinkomme, dass ich verstehe, was ich kann. Und habe dann nach Angeboten gesucht. Zu der Zeit war ich Vertretungsprofessorin in Greifswald. Gerade für diese Gruppe gibt es halt gar keine Angebote mehr an Universitäten. Hab dann ein Angebot in Kanada gefunden, wo mich jemand betreut hat, gecoacht hat für meinen Ausstieg, wo ich gelernt habe, was ich denn eigentlich alles kann und auch schon gemacht habe, das dann auch wertungsfrei annehmen konnte. Auch ein großer Punkt, der bei mir in meinen Coachings, die ich jetzt mache, immer wieder aufkommt, dass Leute sagen, ja, aber ich bin da ja nicht perfekt drin. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass perfekt sein, nicht das ist, was man anstreben sollte. Jedenfalls habe ich da dann für mich über mich gelernt, dass ich zum Beispiel meine Datenanalysefähigkeiten, die ich in der quantitativen Soziolinguistik gelernt habe, jetzt nicht als Hauptaufgabe machen wollen würde, aber sehr gut im Netzwerken bin und sehr gut im internationalen Austausch bin. Ich habe in Greifswald gearbeitet, aber in Paderborn gewohnt. Und habe dann eine Stelle in Bielefeld an der Hochschule gesehen, wo es um Netzwerken international ging, habe mich da beworben, habe den Job gekriegt und gleichzeitig habe ich für mich beschlossen, dass ich in Deutschland dieses Angebot der Beratung für WissenschaftlerInnen ausbauen will, die aus der Wissenschaft aussteigen wollen, weil es mehr von mir gibt. Und das mache ich jetzt seit 2 Jahren beides. Bin sehr, sehr glücklich mit meinem Ausstieg und mit dem, was ich jetzt mache. Habe dadurch ja auch dich kennengelernt.
Ja, wir sind uns ja bei LinkedIn über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber auf jeden Fall haben wir uns da gefunden. Und das ist ja auch mal wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, LinkedIn ist super, geht alle zu LinkedIn. Ich habe da jetzt so 2 Punkte, an denen ich nochmal einhaken will, weil auf der einen Seite, du hast mal so ein wunderbares Wheel of Competences oder so ein Rad über die Kompetenzen gepostet. Und wenn man das mal durchgegangen ist, also halt so als Wissenschaftlerin ist man ja projektbasiert, arbeitet man die meiste Zeit und da hat man über dieses projektbasierte Arbeiten hat man ja in der Regel schon unfassbar viele transferierbare Kompetenzen.
Ja, ich glaube, du hast das EU-Kompetenz-Framework vielleicht gesehen. Das habe ich vor kurzem mal gepostet. Also das ist halt auch frei zugänglich. Die EU hat ein relativ langes Dokument erstellt mit Kompetenzen, die Forschende haben sollten, könnten, würden. Da ist vor allen Dingen für den Einstieg erstmal die erste Seite wichtig, wo sehr viele Aufgaben aufgelistet sind, die Forschende tagtäglich auch machen. Das sind dann noch nicht die Kompetenzen unbedingt, aber die Aufgaben, die man macht. Und sowas Ähnliches habe ich damals auf Twitter gesehen, damals hieß es noch Twitter, von einer neuseeländischen Kollegin. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet damals. Die hat wirklich alles Mögliche aufgelistet. Aber nicht nur für Forschende, sondern also Lecturers damals, die dann auch Lehre machen und Administration. Das war dann so auch die Basis für das, wo ich mich orientiert habe und mal überlegt habe, sind da noch mehr Aufgaben, die ich gemacht habe oder passt das so? Hab's dann für mich dann nochmal in Kompetenzen übersetzt und auch in welcher Weise ich diese Dinge dann ausgeführt habe in meinen verschiedenen Rollen.
Also ich finde das halt mega spannend, weil so in der Wissenschaft, man ist ja immer nur Postdoc oder nur Doktorand und man ist ja noch nicht so weit, man ist ja auch wissenschaftlicher Nachwuchs und also ja, so richtig verantwortlich. Kann man ja einfach noch gar nicht, ne? Und da reden wir, also ich war ja selber auch 15 Jahre an der Uni beschäftigt, ne? Also ich meine 15 Jahre, das jetzt auf eine Wirtschaftskarriere übertragen, dann wären wir Senior, Super, Duper, Hyper Chef von irgendwas, selbst wir Frauen hoffentlich. Jedenfalls, da ist halt so, dass die Hierarchiespanne da nicht so diese Betitelung halt oft hergibt. Aber zweitens ist da ja auch so ein immenser systemischer Dreh drin, der uns Nachwuchs und den Bodensatz der Wissenschaft eben auch immer wieder infiltriert. So richtig ist, das reicht es halt auch einfach noch nicht aus. Und das steht halt tatsächlich ja im Gegensatz zu diesen unfassbar vielen Kompetenzen, die wir ja tatsächlich erwerben. Wie ist da deine Sichtweise auf dieses Phänomen?
Ja, also ganz genauso. Mir ging es persönlich auch so. Also ich habe mich nie wie eine volle Wissenschaftlerin gefühlt, weil ich halt kein voller Mensch war aus ProfessorInnen-Sicht. Diese Fähigkeiten sind so, sie werden von ProfessorInnen halt nicht, die sind sich selber dem nicht bewusst, wie viele Fähigkeiten wir haben und werden dementsprechend auch nicht den Promovierenden und Habilitierenden kommuniziert. Ich habe das jetzt einmal gehabt, dass eine Klientin im Workshop sagte oder Teilnehmerin im Workshop sagte, oh, meine Doktormutter hat mir diesen EU-Framework gegeben. Also das ist wirklich die Ausnahme. Die meisten WissenschaftlerInnen, die halt auch weiter in der Karriere sind, können auch nicht betiteln, was sie können.
Der Einwurf so von mir als Coachin ist halt so, dass wenn wir unsere Kompetenzen halt eben auch bewusst benennen können, können wir auch viel einfacher darauf zurückgreifen. Also für mich ist es total wesentlich und es hat nicht mit irgendwie Nabelschau zu tun, sondern es ist einfach so, dass das total toll ist, wenn ich so an meine Stärkenbibliothek herangehen kann und da irgendwie so einzelne Kompetenzen rausholen kann, die mir in einer Situation, die mich potenziell fordern oder auch überfordern könnte, einfach herausgreifen kann und da wieder weitermachen kann mit einem positiven Selbstbild, was ja schon alleine total viel Energie gibt.
Na, für mich ist es keine Nabelschau. Für mich sind wissenschaftliche Lebensläufe Nabelschauen. Es geht darum, Selbstwirksamkeit
Ja.
auch zu kreieren, dass man weiß, was man kann, um dann auch eine bewusste Entscheidung zu treffen für die eigene Zukunft. Wenn man weiß, dass man was kann, denkt man über die Wissenschaftskarriere vielleicht noch mal anders nach und lässt nicht alles mit sich machen, sondern sagt dann, nee, Mensch, mit meinen Fähigkeiten kann ich auch woanders was werden und muss nicht hier jetzt irgendwie
Nach
bis
Tischchen.
zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwo warten, dass ich vielleicht irgendwo eine Professur kriege, weil im Spiegel steht, jetzt die Generation der Professoren geht in Rente.
Und ich finde es halt auch immer noch mal total wichtig. Genau, Kai Nüsker hat das in seinem Buch Survival Guide Wissenschaft auch noch mal ganz explizit gesagt. Also wir tun halt 100% Studierende oder Doktoranden rein, da weiß ich nicht ganz genau die Bezuggröße unten, aber da kommen dann halt 10% Dauerstellen raus, ne? Also ich meine, 90% der Leute haben die Notwendigkeit, darüber nachzudenken, was man alternativ mit dieser Qualifikation anfangen kann. Und das ist total, deswegen finde ich dein Angebot auch so wichtig. Und ich mache ja viel, viel Coaching für Medizinerinnen, aber das sind meistens Programme, wo dann eben auch reine Wissenschaftlerinnen dabei sind, Physikerinnen, Biologinnen, sonst wie geschulte Personen, die da im Life Science in den medizinischen Fakultäten halt eben auch zugegen sind. Und denen rate ich da immer zu deinem Angebot, wenn wir da drüber sprechen, weil das Gute, was die MedizinerInnen ja haben, ist ja, die klinische Karriere ist ja immer die Fallback-Option, wenn sie Wissenschaft machen. Das ist quasi so die nette Situation bei den Medizinerinnen. Und gleichzeitig ist ja auch da ja, so ein bisschen dieses Klassendenken an den Universitäten, ganz starke In-Group-Out-Group-Phänomene, die da ja viel Zweifel sehen und viel Unsicherheit über alternative Wege einfach lassen, meines Erachtens nach.
Ja, also diese Unsicherheiten sind auf jeden Fall ein Punkt, der mir auch immer wieder begegnet. Und das war auch ein Punkt bei mir, dass ich halt aus einer Gruppe falle, der ich gerne zugehöre. Hab jetzt im Nachhinein gemerkt, ja, die Kontakte, die ich früher hatte, die meisten sind nicht mehr da, aber diejenigen, die wirklich Freunde waren, sind geblieben. Und das ist auch okay. Ich merke, nach 2 Jahren auch die Wissenschaft hat sich weitergedreht. Man ist noch so halb im Diskurs, wenn man mal in Social Media guckt, was es da so an Publikationen gibt und so weiter. Aber es ist nichts, wo ich mich jetzt abends, wenn ich von der Arbeit komme, hinsetze und jetzt den neuesten Artikel lese, weil mir die Freizeit, die ich habe, wenn ich abends nach Hause komme, sehr viel wert ist heutzutage. Und ich denke, ich kann die mit schönen Dingen verbringen, die nicht unbedingt Arbeit sind. Und ein Artikel lesen ist für mich immer noch Arbeit.
Ja, also ich muss da immer so ein bisschen spöttisch zu sagen, was an einem erfüllten Privatleben ist denn da jetzt genau langweilig?
Ach, mein Leben ist langweilig und ich finde es auch gut so.
Wollte ich das gar nicht. Also, nein, ich kenne das ja auch total, dass dann, also die Leute dann den Kopf schütteln und sagen, ja, wenn ich jetzt nicht irgendwie 150% arbeite, muss doch langweilig sein. Ja, weiß ich nicht. Bin ich anderer Meinung.
Es ist ja auch dieses Denken, dass man immer produktiv sein muss. Also man darf ja kein Hobby haben, wo man nicht produktiv ist. Ich habe, und ich erzähle es meinen KlientInnen, ich habe ein Malen nach Zahlen Bild und ich finde es toll. Ich konzentriere mich nur darauf, nicht über die Linie zu malen. Das ist wirklich tolle Entspannung.
Ja, kann man ja auch Guilty Pleasure nennen oder so. Also tatsächlich muss ich da sagen, so aus so dieser Neuroperspektive ist es total wichtig, so etwas zu haben, weil das halt irgendwie so unser vegetatives Nervensystem wieder einreguliert. Ich sag mal so, du hast da eben eine sehr fokussierte Aufgabe, die ist sehr bewältigbar oder vielleicht sogar eine Herausforderung, sag ich jetzt mal. Und dabei kommt man eben in so ein etwas meditativen Status. Die Alphawellen, so das Gehirn wird so ein bisschen reguliert, aber trotzdem ist man eben in so einer fokussierten Aufmerksamkeit und das ist ja die Essenz von Meditation und das kann man jetzt nur nennen, wie man will. Aber ich bin der Meinung, dass halt alle Menschen, die in einer völlig überreizten Welt etwas derartiges brauchen.
Du hattest eben schon mal nach meinem Online-Kurs gefragt und ich bin da gar nicht drauf eingegangen, aber das ist die erste Lektion in meinem Online-Kurs, dass die Leute zur Ruhe kommen müssen und erst dann wirklich überlegen sollen, wie es weitergeht.
Ja.
Weil in einer überreizten, gestressten Situation werden die falschen Schlüsse gezogen.
Tatsächlich ist es ja, also die Polyvagaltheorie ist, wird auch kritisiert und angegriffen und gleichzeitig finde ich sie so als Modell und als Konzept des Selbstverständnisses, finde ich sie total wertvoll. Wir haben halt eben so einen Mittelzustand des Sympathikus und dann haben wir halt eine verbundene Parasympathikus-Aktion und eine totgestellte Parasympathikus-Aktion. Und halt die allermeiste Zeit befinden wir uns in irgendeinem Stresslevel. In diesem Stress ist man eben gar nicht verbunden mit sich selber und hat überhaupt keinen Kontakt. Das heißt, also ich habe so Klientinnen, die sagen dann, ach, ich weiß überhaupt nicht, welches Müsli ich morgens essen soll. Ich sage, ja, dann bist du wahrscheinlich gestresst, weil wenn du ungestresst wärst, dann würde es dir leicht fallen, diese Entscheidung zu treffen. Und an der Stelle ist es dann total wichtig, das einfach mal zu akzeptieren und sich zu fragen, ja, bin ich vielleicht gestresst und kann ich was dagegen tun, dass ich nicht mehr gestresst bin? Weil dann ist überhaupt der Kontakt zu sich selber wieder hergestellt. Und ich glaube, das ist dann so die Grundlage dessen, was du da mit deinem ersten Modul erreichen möchtest.
Also ich kenne es halt von mir selber auch. Ich war zu der Zeit, also es war Mai, Juni 2020, die Pandemie war da, man musste auf Online-Lehre auf einmal umstellen. Ich war in der zweiten Hälfte der Habil. Alles das, was ich nicht brauchte, war da. Also es gab überhaupt keinen Ruhezustand mehr für mich, weil alles so auf mich eingeprasselt ist. Die schlechten Nachrichten, die Informationen, wie ich denn Online-Lehre mache, die Tools zur Online-Lehre. Es gab überhaupt keinen Ruhezustand mehr für mich in dem Moment. Da dann von diesem Status runterzukommen, das war schwer.
Was ich dich eigentlich fragen wollte, war, gibt es so drei typische Glaubenssätze, die dir immer wieder begegnen? Wenn du mit deinen Klientinnen Kontakt hast, gibt es da irgendwas, was halt so quasi so typisch ist, dass es immer wiederkehrt? Kannst du da vielleicht ein, zwei erzählen, bevor wir weiter auf dein Programm eingehen?
Da ist zum einen mein Lieblingsglaubenssatz, der sehr bekannt ist, wenn ich jetzt gehe, bin ich ja gescheitert. Sehr beliebt, hat auch sehr viel mit Erzählungen zu tun, die von Leuten weitergetragen werden, die in der Uni bleiben, von den 10%, die da bleiben. Und wenn ich den aufdrösel mit meinen KlientInnen, dann wird es klarer, dass das meistens nichts mit ihnen selber zu tun hat. Und das ist auch ein Grund, warum ich meinen Podcast mache mit Interviews mit Leuten, die aus der Wissenschaft ausgestiegen sind. Niemand von denen ist gescheitert. Und das sichtbar zu machen, das ist mir wichtig.
Ja, das ist total wertvoll, weil sich die Spuren ja dann so ein bisschen verlieren, ne? Dann hört man nur so, ja, der ist da jetzt irgendwo und dann werden da nur noch Geschichten erzählt und die Mythen ranken.
Genau. Ich habe noch Professoren im Raum, im Ohr, die gesagt haben, ja, der hat es nicht geschafft.
Wie gehst du damit um oder was rätst du deinen Klientinnen an der Stelle? Weil dieses Scheitern-Narrativ ist natürlich immens, ja, sehr mächtig. Das herrscht in vielen Köpfen vor und auch ich kenne diesen Gedanken auch selber gut. Und der ist natürlich total eng auch verknüpft mit dem eigenen Selbstwert und der geht einfach sehr tief und der hat ja auch eben mit dieser Gruppenzugehörigkeit zu tun.
Da sprichst du eigentlich fast alle Punkte an, die dazugehören, ne? Also erstmal als Wissenschaftlerin ist der Beruf ein großer Teil der eigenen Identität. Und wenn man dann selber geht oder gezwungen wird zu gehen, hat man die Angst, dass man einfach sich verliert in irgendeiner Weise. Da mit den Klienten zu arbeiten und zu klären, dass man ja immer noch die Person ist, auch wenn man geht. Das ist schon sehr hilfreich. Ich mache das immer mit einer kleinen Metapher, dass man ja einfach nur den Mantel, den man umhatte, abwirft und vielleicht noch einen anderen Mantel wieder anzieht. Aber der Kern an den Sachen, die Kenntnisse und Fähigkeiten, die behält man. Und diese äußere Hülle, die wechselt man dann irgendwie.
Vielleicht ist es eine total schöne Metapher, weil ich muss gerade daran denken, dass halt in dem Moment, in dem man diese Entscheidung trifft, über das Neue erst noch ausschließlich Ideen existieren und da noch keine handfesten Titelgehaltsabrechnungen, Dienstgrade, tralala, ne, existieren und man da ja tatsächlich dann so ein Stück weit nackt einfach ist und da sehr stark bei sich stehen muss, dann zu vertreten, ja, das ist mein neuer Weg und ich glaube da in diesem Moment ganz stark an mich selbst.
Das ist ganz gut, da an das Nacktsein. Da habe ich indirekt schon gedacht, aber nicht an, also in dieser Metapher nicht. Aber das stimmt. Also es ist tatsächlich, dass man sehr vulnerabel in der Situation ist. Und das versuche ich auch, wenn KlientInnen zu mir kommen für ein Erstgespräch, da zu sagen, ich verstehe, in welcher Situation du dich gerade befindest, weil ich auch diese Verletzlichkeit da in dem Moment hatte. Ich wollte da nicht raus. Hab dann aber gesehen, dass es nicht gut für mich ist. Und irgendwie habe ich dann gelernt, dass ich für mich die wichtigste Person bin. Und das war vorher nicht so. Ich habe alles der Arbeit hinten angestellt. Da hinzukommen, da braucht es manchmal ein bisschen mehr Zeit bei einigen Leuten. Einige, die zu mir kommen, die wissen schon, dass sie gehen wollen. Die haben schon diese sehr harte Arbeit hinter sich. Und dann geht es auch ratzfatz. Also, denn die wissen ja, komm, zack, zack, gib mir die Sachen und fertig. Aber diese Verletzlichkeitsphase, da brauchen einige Leute deutlich länger. Und wie gesagt, ich hab sehr lange gebraucht.
Ich finde, was da auch noch mitschwingt, ist so ein Glaubenssatz, ich darf über den Erfolg meiner Karriere selbst bestimmen. Also ich darf definieren, wie ich Karriere betrachte. Das ist tatsächlich auch bei den MedizinerInnen ein wichtiger Glaubenssatz, weil auch wir ja, also ja, wenn es nicht zum Chefarzt bringst, verkackt halt, ne? Also,
Ja.
ja, und das ist halt so ein Heraustreten aus der Meinung anderer aus der Meinung von Meinungsführenden.
Naja, Meinungsführende, das sind
Genau.
Leute, die halt in der Hierarchie hohe Positionen haben. Dass die da sind auf diesen Positionen, wird in der Psychologie häufig ja aber auch gesagt, dass die bestimmte Charaktereigenschaften haben, dass sie da hingekommen sind. Das repräsentiert eine bestimmte Meinung dann.
Ja.
Nicht immer die wertschätzendste.
Da halt aus diesem Machtgefüge auszutreten und zu sagen, ich nehme mir die Freiheit, diese Bewertungen entweder gar nicht zu machen oder eben selber für mich zu machen. Das ist, glaube ich, so der Lernschritt.
Ja, einer von vielen. Also es
Ja.
ist schon also auch ein Prozess, wo mit Höhen und Tiefen. Man kann das auch nicht schönreden. Also die meisten haben eine Phase, in der es ihnen nicht so gut geht. Da versuche ich halt durch Ressourcenorientierung und Wertschätzung ihnen das zu erarbeiten, dass es auch ein Leben nach der Wissenschaft gibt. Aber es ist nicht einfach, muss
Ja.
man so sagen.
Ich habe gesehen, dass du dich auch mit Trauer auseinandersetzt in deinem Programm, also Trauer
Achso,
um
ja,
das Verlassen der Wissenschaft.
also das ist Teil von dieser Phase, ne? Dass man auch dem hinterher trauert, wo man vielleicht so viel Zeit und Energie reingesteckt hat. Daniel Kahneman nennt das Sunk Cost Fallacy. Also es ist die Trauer, aber auch dieses dann, ja, jetzt habe ich so viel Zeit und Energie reingesteckt, dann bleibe ich jetzt auch. Und das macht das ja noch mal wieder schlimmer, weil man dann ja noch wieder Zeit reinsteckt und noch mehr Energie. Und auch wenn es einem nicht gut geht, man denkt einfach, man muss es einfach machen. Aber die Trauer ist halt dieses Verlassen eines Lebensabschnitts, den man hinter sich lässt. Ich arbeite mit systemischen Methoden und versuche dann da etwas zu helfen. Aber es ist auch so, dass die Trauer einfach zugelassen werden muss. Wenn man die Trauer unterdrückt, dann irgendwann kommt sie zurück und dann mit einem stärkeren Hammer. Deshalb ist so eine Trauerphase durchaus, wo ich sage, bitte nehmt euch die Zeit, bevor ihr weiterguckt.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein total wichtiger Hinweis, dass das eben auch ein Thema ist. Also, dass es ja halt einen Abschiedsschmerz, Loslassschmerz irgendwie braucht und dass das alles sein darf und seinen Raum braucht, bevor dann auch wieder Energie, Freude und Farbe für das Neue irgendwie zur Verfügung steht. Du hast ja ein Online-Programm entwickelt, ein mehrstufiges, ich glaube, 10 Module hat es. wo dann jeder, der sagt, ja, eine 1:1-Begleitung passt jetzt gerade nicht oder ich möchte da in meinem eigenen Tempo durchgehen, sich eben mit verschiedenen von dir ausgewählten Themen auseinandersetzen kann, um da den eigenen Weg zu finden. Willst du uns noch ein wenig über dein Programm erzählen, was da so wesentliche Säulen sind, was da
Ja,
auf jeden Fall drin vorkommt?
es ist ein Selbstlernkurs und der hat den Vorteil, dass man sich die Zeit nehmen kann. Life happens zwischendurch und wenn man dann mal 2 Wochen dann sich nicht hinsetzen konnte, dann ist es auch völlig okay. Manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Zeit, um die Sachen zu verarbeiten, die man dann erarbeitet hat. Auch da ist es dann ganz gut, wenn man ein bisschen Zeit dazwischen verstreichen lässt, um es etwas im Kopf arbeiten zu lassen. In der ersten Lektion geht es vor allen Dingen darum, erstmal Wertschätzung für sich selber irgendwie versuchen anzunehmen. Ich weiß, mit einem Online-Kurs ist das jetzt nicht getan, mit ein paar Minuten darüber sprechen, aber zumindest, dass diese Realisierung, dass das in der Wissenschaft sehr häufig ist, dass wir uns nicht so sehr gerne mögen, weil wir uns die ganze Zeit kritisieren, weil wir in so einem System sind, wo das einfach passiert. Und dass man dann vielleicht nochmal selber Schritte nimmt und sagt, so, ja, ich gucke nochmal, ob ich irgendwelche Breathwork oder Malen nach Zahlen oder Yoga oder irgendwas mache, um da ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um dann für mich auch klar zu haben, ich bin okay, so wie ich bin und ich muss nicht immer zum Besseren streben. Dann geht es auch darum, Werte und Prioritäten für sich zu klären. Das ist aber nicht nur für sich zu klären, sondern auch nachher diese Informationen zu benutzen, wenn man nach Jobs sucht, dass man weiß, welche Firmen zu einem passen, weil man dann schon weiß, was die eigenen Werte sind. Dann geht es darum, nochmal diese Auflistung zu machen mit allen Dingen, die man schon mal gemacht hat im Beruf, beziehungsweise auch teilweise im Hobby, wenn man Ehrenämter hat, sind die auch aufzuschreiben.
Will da gerade mal einhaken, weil
Ja.
tatsächlich ist das nämlich für MedizinerInnen auch ein total relevanter Punkt, weil wir machen dann ja Studium und dann kommt Facharztausbildung und dann kommt noch eine Zusatzbezeichnung und noch eine Weiterbildung und bis dahin sind die dann oft, ich sag mal, 35, immer in einer irgendwie gearteten Weiterbildung gewesen und haben sich noch nie gefragt, also mir ging das halt auch so, was sind denn meine Werte und wie möchte ich denn leben und wie viel möchte ich denn arbeiten und wer darf darüber urteilen, ob das jetzt nur erfolgreich ist oder nicht? Das sind halt eben so Fragen, die in diesen konstanten Weiterqualifizierungsszenarien einfach sehr spät gestellt werden, weil immer völlig klar ist, wie der Weg weitergeht. Und also ich habe so den Eindruck, wenn man da an irgendeiner Stelle mal so in die völlige Freiheit entlassen wird, also jetzt, ich sag mal, freie Wirtschaft, dann wird man da schon viel früher zu gezwungen, sich einfach mal zu fragen, ja, wie möchte ich die Freiheit jetzt nutzen und wie viel von mir soll da drin vorkommen? Deswegen finde ich das total relevant und ich mache ein Seminar, das heißt Karriere- und Potenzialanalyse, da ist eben auch so ein Werteelement drin. Ich finde es total wichtig, auch da immer mal wieder in der Karriere mal den Abgleich zu machen. Das kann sich ja ändern, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber dass man da irgendwie so eine Idee hat, was sind denn meine Leitsterne, was sind meine Handlungsmaximen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon mehrere KlientInnen gehabt, die zu Interviews, Jobinterviews gegangen sind und dann gesagt haben, also da verdiene ich nicht genug. Dann muss man halt den Prozess nochmal von ganz von vorne anfangen. Wenn man erst im Interview realisiert, dass der Job, den man sich ausgesucht hat, nicht genug bezahlt, dann ist er ja schon für sich nicht genug bezahlt. Also dann hat man ja schon einen ganzen Prozess hinter sich mit Netzwerken und LinkedIn-Profil so erarbeiten, dass es für die Branche passt und Leute kontaktieren, mit denen zu sprechen und den Lebenslauf dahin irgendwie zu ändern und dann zu realisieren, ach Mensch, die Branche bezahlt mir aber nicht genug. Das ist einfach zu spät. Also da hat man schon echt viel Arbeit geleistet, die dann für nicht wirklich viel wert ist in dem Moment, weil man halt sich auf eine bestimmte Branche, spezialisiert hat, das dann aber gar nicht mehr dem entspricht, was man eigentlich machen will. Genauso Wohnort. WissenschaftlerInnen sind halt regelmäßig umgezogen, außer die drei, die irgendwie im Lotto gewonnen hatten und nie mehr als 50 Kilometer umgezogen sind. Und ich erwische mich immer noch dabei, wo ich denke, so, ja, dann kannst du ja noch mal irgendwo anders hinziehen. Oder wenn ich eine Stellenausschreibung sehe, wo ich denke, so, oh, das ist richtig cool. Aber da muss ich dann nach Berlin. Und für mich ist Berlin halt schön zum Besuchen, aber ich möchte da nicht wohnen. Nur dann denke ich mir so, oh, aber die Stelle ist so geil. Dass hier auch so eine ähnliche Stelle mal ausgeschrieben werden könnte, das kommt mir dann erst sehr viel später. Das ist wirklich noch so drin, weil man immer dahin gezogen ist und bereit war, irgendwo hinzuziehen, wo
Kompromiss,
eine Stelle
Kompromiss,
ist.
Kompromiss, ne?
Genau. Und also sich wirklich klar zu werden über bestimmte Sachen, auch will ich im Team arbeiten, möchte ich Lehre machen, wie flexibel muss der Job sein? Das komme ich halt auch immer wieder. Ja, in der Uni bin ich flexibel. Man ist flexibel darin, an welchen Wochenenden man arbeitet oder wie viel vom Wochenende man arbeitet.
Ja.
Und dann erzähle ich halt, dass ich Gleitzeit habe, muss von 9 bis 3 da sein, aber kann mir den Rest aussuchen. Wenn ich mittags mal einen Termin habe, dann geht es auch. Wenn man sich irgendwo einen Job sucht, wo das irgendwie flexibel gehandhabt ist, dann ist das doch okay. Aber das muss man halt vorher irgendwie für sich klar haben.
Das, was dein Programm bringt, ist ja nicht nur Klarheit über viele Themen, sondern du hast da eben auch ganz gezielt den Aspekt drin, Netzwerk aufbauen, einen Lebenslauf, also einen
Genau.
wirtschaftstauglichen Lebenslauf eben verfassen und
Ja.
da auch, also da steht man dann am Ende auch mit Dingen, mit handfesten Dingen.
Also das Netzwerken ist ganz wichtig und da sind so mehrere Schritte habe ich da, nämlich erstmal Leute zu interviewen, einfach ein nettes Gespräch führen mit Leuten, die man kennt und einfach erstmal zu lernen, was es denn da draußen überhaupt für Arbeitsmodelle gibt. Also es muss noch nicht mal irgendwie eine Branche sein, für die man sich in dem Moment super interessiert, sondern einfach mal zu hören, wie ist denn euer Arbeitsalltag organisiert? Habt ihr Homeoffice-Regeln? Wie ist das mit Dienstreisen und sowas? Einfach nur so, dass man lernt, welche Modelle es gibt, weil die Wissenschaft ein sehr spezielles Modell ist. Beziehungsweise in der Wissenschaft gibt es ja noch unterschiedliche Modelle. Also wenn man im Labor arbeitet, ist es anders, als wenn man als Geisteswissenschaftlerin arbeitet. Aber dass man halt auch die Scheu ablegt, dass man mit Leuten über diese Themen spricht. Weil auch das ist nicht ganz immer gegeben, dass KlientInnen da bereit sind, neue Kontakte zu knüpfen. Das ist aber dann der zweite Schritt, wenn man guckt, in welche Branchen man rein will, dass man dann auf LinkedIn vor allen Dingen auch Kontakte knüpft, Jobmessen. Ich habe damals, als ich mich umorientiert habe, war die erste Idee, ins Wissensmanagement zu gehen, also nicht Wissenschaftsmanagement, sondern Wissensmanagement. Das ist eine Branche, die ist noch relativ neu. Da geht es darum, dass, wenn jetzt die Boomer alle in Rente gehen, dass das Wissen in den Firmen gehalten wird und dass dieses Wissen organisiert wird. Und da gab es bei LinkedIn, da habe ich mich in mehreren Gruppen angemeldet und war dann gleich bei mehreren LinkedIn-Treffen, wo dann Sachen erklärt wurden. Und dann war ich halt in so einer Zehnergruppe dabei und keiner wusste, dass ich das gar nicht mache. Aber da, ich fühlte mich gleich zugehörig und hatte dann, die hatten mich schon mal gesehen online und ich hatte die gesehen und konnte die dann nochmal kontaktieren. Das geht dann relativ leicht. Und dafür ist LinkedIn echt super. Und wie gesagt, auch Karrieremessen, sowas ist wirklich gut. Bei Frauen gibt es ja jetzt häufiger auch mal so Netzwerktreffen, sowas. Leider einigermaßen auch, wo man bezahlen muss, was ich manchmal etwas schwierig finde. Aber gut, es sind auch Business Models. Dann geht es um die Bewerbungsunterlagen und auch um, wie präsentiere ich mich im Bewerbungsgespräch, was muss in den Bewerbungsunterlagen stehen? Dürfen es wirklich nur 2 Seiten sein? Und ja, es dürfen nur 2 Seiten sein. Das ist der Online-Kurs.
Wir beide sind ja auch halt selbstständige Solopreneure, wie man das immer so nennt. Und da beobachten wir uns ja auch gegenseitig und freuen uns da über jeden kleinen Meilenstein, den es da halt vorwärts geht. Ich jedenfalls beglückwünsche dich ganz arg zu diesem Online-Kurs und wie gesagt, finde es für die deutschsprachige Community ein extrem wertvolles Angebot, weil tatsächlich durch die systemischen Rahmenbedingungen glaube ich, dass da alle Branchen, ob es jetzt nur Life Scientists, das ist ja jetzt mehr so meine Unterbranche in der Wissenschaft, beziehungsweise dann halt eben auch Geistes- oder Sozialwissenschaftler davon profitieren, weil die Rahmenbedingungen der befristeten Stellen, der wenigen Dauerstellen da eben die gleichen sind, sodass die Mechanismen, die da wirken, halt alle ähnlich sind und so, dass ich halt auch denke, dass dein Angebot da eben auch quasi branchen- oder fachübergreifend besser, fachübergreifend halt eben hilfreich sind.
Ich sollte noch kurz erwähnen, dass es monatlich auch ein Treffen gibt mit, also es ist kein Pflichttreffen, aber wer dann sich mal austauschen will. Ich habe diesen Online-Kurs letztes Jahr als Herbstakademie laufen lassen und da gab es sehr regelmäßige Treffen und das fanden die Teilnehmenden sehr, sehr, sehr toll, weil sie gemerkt haben, dass sie nicht alleine sind mit den Dingen, die durch ihren Kopf gehen. Ich selber habe es auch so gehabt, dass ich einen Austausch hatte. Ja, es ist einfach noch mal was anderes, als wenn man ganz alleine davor sitzt.
Ja, da muss einfach halt so Kopf und Herz müssen da zusammenkommen. Und ich glaube, dass das gelingt, also damit man da wieder kraftvoll voranschreiten kann, das gelingt einfach viel einfacher, dass da das wieder zusammenwächst, wenn man da im Austausch ist und halt gemeinsam mit dieser Erfahrung da vorwärts gehen kann. Also, Sandra, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir für dein Business, für deine Beratungstätigkeit viel Erfolg, wünsche deinen Klientinnen viel Erfolg und freue mich auf spannende Podcast-Aufnahmen, die von dir noch zu erwarten sind mit ganz tollen Gästen und freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle wiedersehen.
Cool, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Herzinhaltung ist ein Herzensprojekt von mir, um das ich seit 2 Jahren rumgeschlichen bin. Und ich freue mich umso mehr, dass es endlich umgesetzt wird. Hüpf doch auf meinen Newsletter. Dort teile ich regelmäßig Tipps und Gedanken. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du Lust hast, noch tiefer einzusteigen, ich begleite Ärztinnen und Forscherinnen in Coachings, Workshops und Keynotes für mehr Klarheit und Freiheit im Job. Schön, dass du hier bist. Wir hören uns bald wieder.